Wenn ihr euch daran erinnert, dann haben wir vor 14 Tagen über den ungläubigen Thomas gesprochen. Wer weiß das noch? Ja? Also für die nicht da waren oder auch für die, die es nicht so lange merken können, nochmal ganz kurz wiederholt. Ja, also während die 11 anderen Jünger ja eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hatten und daraufhin vor Freude ganz aus dem Häuschen waren, da fehlte Thomas bei diesem Ereignis. Ne? Und als sie ihm das dann erzählten, da hat er dann so gesagt, das kann ich nicht glauben. Ne? Erinnert ihr euch? Und er wollte also selbst eine Begegnung mit Jesus haben, hat das schon fast wie gefordert. Ne? Und das ist ja auch für uns alle wichtig, so haben wir es gehört, ja, dass wir uns das nicht nur bloß erzählen lassen, sondern dass wir auch in eine Begegnung mit dem lebendigen Christus kommen. Und Jesus hat das ja dem Thomas auch gewährt. Und durch diese Begegnung brach dann Thomas auch zum lebendigen Glauben durch. Und auch wir brauchen diese Begegnung immer wieder. Ja, sonst ist das eher eine Weltanschauung und kein Glauben. Mir ist das noch ein bisschen nachgegangen, ja, so diese ganze Frage, ja, was wir denn so zum Glauben brauchen. Ja, was ist nötig, was brauchen wir zum Glauben? Fragen und Zweifel haben wir ja nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern auch, wenn wir in diesem Glauben unterwegs sind. Stimmt das? Ja, kommt nur mal so Zeiten, wo wir auch mal Fragen haben und so. Wie in der kurzen Geschichte, die ich gefunden habe, ja, Herr Trimmel hat in letzter Zeit Probleme mit seinem Gottesglauben und so betet er, Herr, wenn es dich gibt, rette meine Seele, wenn ich eine habe. Ja, wir wollen hoffen und glauben, dass Herr Trimmel aufgrund dieses Gebets, auch wenn es sehr vorsichtig formuliert ist, seinen fröhlichen Glauben wiedergefunden hat. Aber ich finde es gut, dass nicht nur solche Geschichten, sondern auch die Bibel die Glaubens- und Lebenskrisen der Personen, von der sie erzählt, eben wie bei Thomas, nicht verschweigt. Im Gegenteil, von ihnen können wir lernen, dass es Phasen der Unsicherheit, ein gewisses Auf und Ab im Leben, ja, eben auch im Leben mit Gott geben kann. Ja, und auch geben wird. Und nicht, ob es diese Phasen gibt, ist die Frage, sondern wie wir mit diesen Phasen umgehen, ja, welche Lösungen es da gibt. Ja, dass wir uns nicht zufrieden geben mit lauwarm guten Worten und so, ne, musst du eben durchhalten oder was, ja, sondern ob wir dann auch alles investieren und suchen und erkunden, bis wir auch wieder eine kraftvolle Begegnung mit Jesus haben, ja, die uns dann auch neu belebt, so wie das bei Thomas ja war. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gottes Wort uns da viele Beispiele gibt, ja, dass es sich lohnt, auch bei Unsicherheiten immer wieder auf Gott zu schauen, ihn zu suchen, manchmal auch auf ihn zu warten und Vertrauen zu haben, ja, dass er dann auch handeln wird. Manchmal ist es auch eine Zeitfrage. Ne? Und er hat das damals getan und so kann er wird und so wird er das auch bei uns heute tun. Daran glaube ich ganz fest. Und solch eine Begebenheit beschäftigt mich schon ein bisschen länger, trage ich länger mit mir rum schon. Und ich habe mir den zentralen Zuspruch Gottes aus diesem Bericht so als Ermutigung, aber auch als Herausforderung aufgeschrieben und meine Pinnwand gesteckt. Ja, und ich werde euch nachher sagen, welcher das ist. Und diese Ermutigung ist nicht nur eine persönliche Sache, sondern wir wollen sie heute auch mal als Herausforderung für uns als Gemeinde, gemäß unseres Themas, ja, wir handeln als Gemeinschaft und funktionieren nicht nur als religiöser Verein, mal anschauen. Dieser Bericht, um den es da geht, der steht am Anfang des Buches Josua, Kapitel 3, ja, die ersten 7 Verse, da ist das berichtet, das Volk Israel steht dabei vor einem entscheidenden Schritt. Ja, das Buch Josua ist ja wie so eine Art Türangel, ja, zwischen dem, was vorher passiert ist und nachher. Ja, und also sie stehen vor einem bescheidenen Schritt. Es hat seinen Wüstenzug durch die Halbinsel Sinai jetzt beendet, hat es geschafft, endlich. Ja, das hat sich da durchgeschleppt und steht nun an der Grenze des verheißenen Landes. Die Frage ist, warum ist das für uns wichtig? Warum ist das ein Bericht, ja, ein Geschehen, was uns was sagen kann? Die Bibel stellt uns immer wieder als Gemeinde das Volk Israel, die Berichte aus dessen Anfängen, so als Vorbild, als Archetypos vor, ja, also für die Gemeinde. So wie Israel Berufung und Sendung erlebt hat, ja, die wurden ja am Sinai berufen, wurden gesendet, du sollst das verheißene Land dann erreichen und einen einnehmen, so hat auch die Gemeinde Jesu Berufung und Sendung erlebt, ne? Wir haben eine Berufung und wir haben eine Sendung. All die Probleme und Schwierigkeiten, aber auch Hilfen und Wunder, die Israel auf seinem Weg da nach Kanaan erlebt, das verheißene Land, in dem dann Milch und Honig fließt, sind übertragbar auf den Weg der Gemeinde durch diese Zeit zu dem versprochenen Ziel, was Gott mit uns vorhat, nämlich der Ewigkeit. Ne? Kann man so vergleichen. Der Zug durch die Wüste hin nach Kanaan, das ist wie der Weg der Gemeinde durch diese Zeit hin, wenn Gottes Reich dann einmal sichtbar kommt. Noch sind wir nicht da, aber wir stehen eben an dessen Schwelle. Ja, sehen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, schon die Realität dessen, was uns Gott verspricht. Ich hoffe, das ist so. Ja, bei uns allen. Ja, noch sind wir nicht da, wir sind noch in dieser Zeit, aber wir sehen das schon, ja, was da kommen wird. Wie Israel am Ufer des Jordan. So, ne? Gucken über den Jordan und sehen das verheißene Land. Und zu dem Zeitpunkt, an dem das Volk Israel, hier in unserem Bericht ist, da hatten sie eine 40-jährige Wanderung durch die Wüste hinter sich. 40 Jahre Wüste. Ja, sie waren also bisher nicht in dem gewesen, was ihre eigentliche Bestimmung war. Die eigentliche Bestimmung des Volkes Israel war, ja, im gelobten Land zu sein. Und da waren sie 40 Jahre lang nicht. Ja, sie haben sich in einer Welt bewegen müssen, die dem Leben sehr feindlich gegenübersteht. Ne, kann man sich bei einer Wüste ja vorstellen, da ist Trockenheit, Unfruchtbarkeit, sengende Hitze am Tag, bittere Kälte in der Nacht. Ja, das ist ihnen alles auch nicht leicht gefallen. Ja, man kann das ja nachlesen, wir hören dann doch immer wieder mal den Ruf, ach, lass uns doch umkehren, in Ägypten, da war es so toll. Ne? Und dort sind sie dann zwar Sklaven gewesen, aber in der Rückschau, da wird manches so romantisch, ne? Wie es früher so war, ist ja bei uns auch so, wenn ich an meine Armeezeit erinnere oder so. Um überhaupt auf diesem Weg durch die Wüste überleben zu können, hat Gott immer wieder eingreifen müssen. Ja, indem er übernatürliche Wege zum Beispiel gegeben hat, ja, durchs Rote Meer hindurch. Ja, indem er seinen Schutz gab, wenn irgendwelche stärkeren Völker ihnen den Durchzug verweigert haben. Ja, wenn sie Hunger und Durst gelitten haben, ja, dann hat er Manna gegeben und das Wasser aus dem Felsen und so, immer wieder übernatürlich eingegriffen und durch Wunder dieses Leben überhaupt möglich gemacht, durch die Wüste. Ja, Israel ist da nicht immer dankbar gewesen, haben oft sogar Forderungen gestellt, oh, das Manna hängt uns zum Hals raus, wir wollen Fleisch, ne? Wer das schon mal gelesen hat. Ja, und sind auch manchmal ungehorsam gewesen. Sie mussten da lernen, Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Das war allein ihre Überlebenschance. Ja, kann man nachlesen, wer nicht gehorcht hat, wer da nicht mitgegangen ist, der hat das nicht überlebt. Aber man könnte jetzt auch sagen, man gewöhnt sich ja irgendwie an alles. Ne? Auch so durch den Zug an die Wüste gewöhnt man sich. So ist der Mensch. Ja? Inzwischen war es ja auch so, da war eine neue Generation aufgewachsen. Das war ja auch der Sinn der 40 Jahre. Ne? Und die kannten Ägypten auch gar nicht mehr. Ja, und deren Lebenswirklichkeit bestand eben darin, durch die Wüste zu ziehen. Das war das, was sie kannten. Ja, da gab es mal irgendwie ein Ziel, von dem die Väter mal erzählt hatten, da soll irgendwo was sein und so. Ne? Aber unsere Lebenswirklichkeit ist der Zug durch die Wüste. Ich finde es nicht so schwer, das auf unsere Situation zu übertragen. Jesus hat seine Gemeinde gebildet durch Menschen, die sich rufen ließen und ihm nachgefolgt sind. Ja, so wie sicher einige hier, ich hoffe die meisten, ja. Und Gott hat sich seine Gemeinde berufen und er hat uns ein Ziel gegeben, nämlich unsere wahre Heimat, die himmlische Wirklichkeit. Das ist ja unser Ziel. Dafür sind wir berufen. Das ist das, in das wir hineinkommen sollen. Aber dorthin ziehen wir, also gemeinsam auch, durch eine Welt, die geistlich gesehen genauso eine Wüste ist, ja, wie damals bei Israel, ein überlebensfeindlicher Ort wie die Sinai-Halbinsel. Ausgesondert für Gott, geheiligt, ja, in einer Welt, die nicht unserer eigentlichen Bestimmung entspricht. Stimmt's? Wir sind in einer Welt, die nicht unserer eigentlichen Bestimmung entspricht. Und das bringt dann Schwierigkeiten mit sich, so wie bei Israel. Ja, Ungehorsam, Ratlosigkeit, Ermüdung, Kampf, Überwindung, all das. Was wir bei Israel sehen, sehen wir da auch bei uns. Und wir erleben dabei auch Gottes Eingreifen, das hoffe ich jedenfalls, ne, dass wir das wahrnehmen können. Da können wir ihm nur dankbar sein, sonst würden wir das gar nicht schaffen und nicht überleben. Aber man gewöhnt sich eben dann alles. Ne? Und so könnten wir denken, dass das, was wir heute so um uns herum erleben, was uns umgibt, das ist das, was Gott für uns will. Aber das stimmt nicht. Gott will das mit uns, Ja, er ist mit uns auf diesem Zug durch diese Welt hin zum Ziel und wir sollen da ganz viele einladen und mit hineinnehmen. Ne? Das ist unsere Aufgabe, einzuladen, komm doch mit und so. Ja, also Gott will das mit uns, aber was Gott für uns will, das ist, dass wir am Ziel ankommen. Ja, dass wir dort ewig mit ihm leben. Das Beste kommt also noch. Amen. Das Beste kommt noch. Das, was uns jetzt umgibt, ist vorläufig. Das ist nicht das, für das wir geschaffen sind. Das Beste kommt noch. Und so war es auch bei dem Volk Israel. Sie waren am Jordan angekommen, der Grenze zum versprochenen Ziel. Und die musste jetzt überschritten werden. Also ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Also das ist AI generiert, das ist nicht am Jordan jetzt hier. Aber mal so ein Bild. Die schauen also über den Fluss. Und das klingt so ganz einfach. So, also wir müssen bloß über den Fluss. Aber das war es offensichtlich nicht. Ja, und wir kennen das ja vielleicht auch in unserem Leben, wenn so gesagt wird, ja, du musst einfach nur mit Jesus gehen und dann wird alles gut. Ja, das stimmt im Grunde auch. Aber es klingt doch ganz einfach. Aber im Detail, ist das dann so? Manche Probleme ergeben sich ja erst, weil ich mit Jesus gehe. Das muss man ja auch sehen. Also bisher kannten die Israeliten also nur die Wüste, da waren sie mittlerweile Experten, wie man so ein Zelt aufbaut im Sandboden, wie man einen Sandsturm überlebt, wie man so die Pfade durch die Wüste entdeckt, wo man da lang gehen kann, vielleicht ab und zu mal eine Wasserstelle und so. Aber jetzt kommen sie an einen großen Fluss, sowas hatten sie wahrscheinlich noch nie gesehen, jedenfalls nicht die Generation, die jetzt inzwischen dort in diesem Volk war. Es war eine völlig neue Herausforderung. Und auf der anderen Seite dicht besiedeltes Kulturland, das kannten sie auch nicht. Das war ihnen völlig fremd und das musste nun eingenommen werden. Und mir kam da eine zumindest für mich interessante Frage. Die waren 40 Jahre unterwegs auf dem Zug durch die Wüste. Ihr wart jetzt 5 Stunden unterwegs, jetzt vom Bodensee hierher. Und da sagt man, während man so unterwegs ist, sagt man, hoffentlich bin ich endlich am Ziel, da wird alles gut, oder? Wenn wir es erst hinter uns hätten, den Weg, da wird alles gut. Da habe ich mir so gedacht, was haben die wohl gedacht, wenn die dann so ins gelobte Land kommen, wie das aussehen wird? Ich habe gesagt, na Gott hat uns das doch versprochen und da stehen dann bestimmt irgendwelche Leute mit Brot und Salz und freuen sich, dass wir kommen und so. Wenn Gott das versprochen hat, dann muss es doch flutschen, oder? Dann muss das doch klappen. Aber so ist es nicht. So ist das nicht, Auch wenn es eine Zusage Gottes gibt, das merken Sie hier, das muss erkämpft werden. Eine letzte Anstrengung, um hineinzukommen. Ja, Gott spricht zwar vorher den Sieg zu, er hat immer gesagt, ich werde euch das geben, aber es muss errungen werden. Und das kann man gut auf unsere Situation übertragen. Man muss ja bloß mal die Offenbarung lesen, was da Johannes zu sagen hat, bevor die Gemeinde dann am Thron Gottes ist. Also nehme ich hier beim Volk Israel eine gewisse Verunsicherung wahr. Ihr langführiger Anführer Mose war noch gestorben, das kam dann noch dazu. Jetzt hatten sie den neuen Josua, wie wird er das wohl schaffen und so. Sie stehen vor einer unbekannten Situation mit dem neuen Leiter. Was sollen sie also tun? Was ist das Richtige? Werden ihre Kräfte reichen? Das sind Fragen, die sie da sicher bewegt haben, im Zeltlager am Ostufer des Jordan. Ein Indiz für diese Unsicherheit ist ja die Aussendung der Kundschafter nach Jericho, das war ja kurz vorher. Sie wollten mal so die Stimmung so abchecken, wie läuft es denn da so? Und mal sehen, was sie so erwartet. Und eigentlich sind die dann so in der Summe die Nachrichten gut. Die Kundschafter kommen zurück und sagen, die Bewohner haben alle Angst vor uns, also vor Gott eigentlich. Und also Gott hat alles gut vorbereitet. Und wir stehen manchmal persönlich, aber auch als Gemeinde mit genau denselben Fragen da. Was sollen wir tun? Welcher Weg ist der richtige? Können wir das schaffen, was uns aufgetragen ist? Sind dann vielleicht ebenso unsicher und hätten da gerne Antwort. Was kann also die Lösung sein in so einer Situation? Der nächste Schritt. Wir finden diese Lösung im Kapitel 3, im Vers 3 hier in unserem Bericht. Josua schickt also seine Helfer los, die dem Volk dann sagen: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Das klingt erstmal einfach, oder? Wo ist eine Lade? Und da gehe ich hinterher. Aber wir haben ja nur keine Lade mehr. Aber ganz so einfach war das damals eben auch nicht. Ne? Habe ich mal so ein bisschen in die Situation versetzt. Das, stellt euch mal vor, ihr seid ein Israelit und sitzt so in der Abenddämmerung gemütlich vor eurem Zelt. Und auf einmal kommt die Lade. Was machst du denn da? Da musst du eine Entscheidung treffen. Du musst sagen, okay, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich hinterher, oder? Das musst du machen. Ja, und das ist dann die Frage, mache ich das? Folge ich? Bin ich bereit, mit dem Herrn in den Kampf zu ziehen? Das wird ja nicht einfach. Da könnte mir jetzt was sagen, was für ein Glück, dass die Lade heute nicht mehr gibt. Na, muss ich diese Entscheidung also nicht treffen? Nun dürfen wir aber wissen, die Lade repräsentiert die Gegenwart Gottes, seine Präsenz unter seinem Volk. Das war ja die Aufgabe der Lade. Ja, man sieht es auch an den Cherubim da, die da oben drauf sind und so. Sie repräsentiert die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Wir haben heute keine Lade mehr, aber wir haben eine andere Form der Präsenz Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Amen. Wir haben den Heiligen Geist, den Gott ausgegossen hat über alles Fleisch. Ja, und wer sich ihm zuwendet, der wird damit erfüllt. Und für uns bedeutet das, der Geist Gottes in dir, in uns, zeigt dir den Weg, den der Herr dich führen will. Amen. Der Geist Gottes zeigt dir den Weg, den der Herr dich führen will. Also brich auf und folge ihm nach. Tu das, was der Geist dir sagt. Und das ist auch nicht so einfach, oder? Das ist auch nicht so einfach. Das ist eine Entscheidung, die ich da treffen muss. Auf welche Stimme höre ich? Was ist mir wichtig? Ja, lasse ich den gemütlichen Platz vor meinem Zelt los? Das ist eine schöne Sitzkuhle gesessen, so, ne? Ich muss aufstehen, losgehen. Da braucht es Vertrauen, dass Gott gut führt, ja, und Gehorsam, die Bereitschaft, alle eigenen Ideen und Gedanken auch beiseite zu lassen. Wir haben ja alle gute Gedanken und Ideen, wie das gehen könnte. Das war sicher damals auch so. Ne? Da sind bestimmt Leute dann zu Josua gekommen und gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, wie wir über den Fluss kommen. Ja, ne? Was weiß ich, dieses und jenes. Und wenn du das nicht so machst, wie ich das will, da bin ich weg. Kennt ihr das? Ich spekuliere mal ein bisschen. Ne? Kann ja so sein, gewesen sein. Die waren ja auch alle Experten. So, ne? Aber wie auch immer diese Diskussion ausgegangen sein sollten, letztendlich geht es nicht um die Meinung von Einzelnen, ja, wie wir als Gemeinde am Ziel ankommen, sondern dass sie sich in einem einig geworden sind, Gott zu folgen auf dem Weg, den er sie führt. Das ist wichtig. Und für uns ganz genauso, wie für die Israeliten damals, die Einigkeit, Gottes Geist zu folgen und bereit zu sein, sein Werk zu tun. Das ist eine Voraussetzung, einig zu sein. Und Josua gibt für diese Notwendigkeit auch eine Begründung, die auch für uns wichtig ist. Also direkt im Anschluss, ihr sollt der Lade folgen. Dann sagt er, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Gott will sein Volk auf neuen Wegen leiten. Wege, die nicht ihren Gedanken oder ihren Wünschen entstammen. Damals Israel und auch uns heute. Das, was vor 50 oder 60 Jahren dran war und gut war, das ist heute vielleicht nicht mehr dran und nicht mehr gut. Neue Wege. Ja, dem Geist fragen, nicht einfach als Gewohnheit Dinge laufen lassen, sondern Herr, was ist heute dran? Heute wollen wir dir folgen. Heute wollen wir mit dir gehen. Und deshalb auch hier die Frage an Sie damals, an uns heute, sind wir bereit, mit Gott diese neuen und unbekannten Wege zu gehen? Sich Gott anzuvertrauen und sagen, wir gehen dir hinterher, wissen nicht genau, wie, wohin es geht, aber wir gehen dir hinterher, weil wir dir vertrauen. Auch wenn wir den ja vielleicht richtigen Eindruck haben, das übersteigt unsere Kräfte. Das ist richtig, der Eindruck, das übersteigt unsere Kräfte. Zur Erinnerung, ja, 40 Jahre vorher hatten ja 10 von den 12 Kundschaftern, die Mose losgeschickt hatte, schon mal das Land Kanaan zu erkunden, kam ja mit so einer Nachricht zurück, oh, das sind Riesen dort, die können wir niemals schlagen, in ihren Augen waren wir nur wie Heuschrecken. Ja, erinnert euch vielleicht der ein oder andere. Ja, und solche schlechten Nachrichten, ja, die kommen ja immer mal wieder hoch, ne? So, selbst 40 Jahre, da hatten die vielleicht noch im Kopf, oh, da drüben sind Riesen und so schlechte Nachrichten und sowas. Ne? Das kann schon verunsichern, sowas. Vielleicht schauen wir um uns herum, ja, so in unserer Welt, unsere Bekanntschaft, ja, Arbeit oder was, unsere sozialen Beziehungen und sagen auch, da kann ich oder da können wir gar nichts tun. Dafür sind wir zu schwach, wir sind ohne Einfluss und ohne Möglichkeiten. Das stimmt. Ich muss sagen, das stimmt. Aber damals wie heute sollten Sie und sollen wir nicht losgehen, weil wir so klug und fähig und kräftig sind. Wir sollten losgehen, weil wir wissen dürfen, der Herr geht uns voran. Es liegt überhaupt nicht an unseren Kräften, an unseren Möglichkeiten, an unseren Fähigkeiten. Sie sind damals losgegangen, wir dürfen heute losgehen, weil wir wissen, der Herr geht vor uns her. Er bereitet den Weg seinem Volk. Stimmt's? Das sagt uns jedenfalls Gottes Wort. Seine Kraft verspricht uns den Sieg. Und immer aber auch in der Verbindung mit unserem Wollen, unserem Mittun und, ganz wichtig, unserer Einheit. Und damit die Israeliten und auch wir das wissen und glauben, hat Josua, bevor sie losmarschierten, noch einen Zuspruch von Gott an das Volk gegeben. Und das ist der, der an meiner Pinnwand hängt. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Was für eine Zusage. Begeisterung aller Orten. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ich möchte euch da gerne mal in einige Gedanken mit reinnehmen. Der erste ist, der Herr selbst wird Wunder tun, das verspricht er. Davon war noch nichts zu sehen, aber er verspricht, ich will Wunder tun. Es wird also nicht auf unsere Kraft und unsere Weisheit und Geschicklichkeit ankommen, genauso wie es damals nicht auf die Kraft und Geschicklichkeit von Israel ankam. Wir tragen die Präsenz Gottes, ja, in unserem Fall geistlich, also nicht mit der Lade, sondern geistlich, wir tragen die Präsenz Gottes in die umkämpften Gebiete, in die er uns führt und die wir einnehmen sollen und dürfen. Wir sind Präsenzträger, keine Kämpfer. Und dann wird er wirken, das sagt er uns zu, wenn ihr mich da hineinbringt, dann werde ich Wunder tun. Glauben wir das, vertrauen wir darauf, dass der Herr da zu seinem Wort steht und dass er uns gebrauchen will, da mitzuwirken an dem Tun, was er dann auch geschehen lassen will. Dass wir das erleben werden, wie er wirkt. Ich weiß nicht, wer heute Morgen in den Gottesdienst gekommen ist und gesagt hat, heute wird der Herr Wunder tun. Kommt ihr so in den Gottesdienst? Das dürft ihr. Der Herr sagt das zu. Heute wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und die Beantwortung dieser Frage, ja, ob wir denn das Vertrauen haben, ja, da auf dieses Wort hin loszugehen, ist für uns heute genauso wichtig wie für die Israeliten damals. Und wisst ihr, wie der Herr damals gewirkt hat, was dann danach kam? Ja, also die sind ja dann durch den Jordan gezogen und danach kam dann. Er ließ die Mauern von Jericho einstürzen. Das war eines seiner Wunder. Er selbst zerstörte die Bastionen des Feindes auf übernatürliche Weise. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Was war die Aufgabe des Volkes Israel an der Stelle? Also siebenmal, also Gott hat gesagt, ihr sollt siebenmal um die Mauern von Jericho ziehen und ihr sollt mal so richtig Lärm, Kriegslärm war das eigentlich, Posaunenblasen, ne? Kriegslärm machen. Also viel Schein, wenig Sein, so, ne? Also ich glaube, siebenmal umher zu marschieren und Posaunen zu blasen, hat noch keine Mauer zum Einsturz geführt, zum Glück, sonst würde es ja nicht mehr stehen, wenn der Posaunen gucken. Oder? Das, was die Gemeinde, was das Volk Israel gemacht hat, das hat doch nicht die Mauern zum Einsturz gebracht. Wer hat die Mauern einstürzen lassen? Das war Gott auf übernatürliche Weise. Entscheidend war das Handeln Gottes, aber er verband es mit dem Gehorsam seines Volkes. Er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr, die sind ja mit der Lade da umhergezogen, wenn ihr meine Präsenz hineinbringt in diese Situation, dann werde ich handeln. Amen. Dann werde ich handeln und ihr werdet das sehen. Und wir sind heute aufgerufen, ja, genau das zu tun, gehorsam zu sein, hineinzugehen, ja, sein Reich zu bauen, Jünger zu machen und er wird Wunder tun. Und ich hoffe, wir wollen das auch, ne? Wir wollen das auch. Also wollen tun wir es schon, können wir es nicht. Ne? Denn die Bastionen des Feindes können wir nicht zerbrechen. Ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, ich mir da von der Straße wegfangen, ich mache dich jetzt zum Jünger. Das kann ich nicht. Aber wir dürfen und sollen davon erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Ja, wir dürfen es mit unserem neuen Leben bezeugen. Das hat Jesus an mir getan. Und er hat so viel Gutes an mir getan. Und dann wird er Menschen gewinnen. Manchmal über unser Verstehen hinaus. Ne? Das schon erlebt, dass er Menschen kamen, ja damals dieses und jenes. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber er hat da Kraft Gottes gespürt. Und das hat ihn ja, zu neuem Leben durchbrechen lassen. Das tut Gott. Das ist nicht unsere Aufgabe, ja, Menschen zu bekehren. Unsere Aufgabe ist, ja, Gott hinzubringen zu den Menschen, mit dem Geist, der in uns ist. Mit ihnen in Kontakt zu kommen, ja, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ihre Fragen zu beantworten, ihre Probleme wahrzunehmen, ihnen zu helfen vielleicht auch, ne, wenn mal das Fahrrad kaputt ist und so. Wir können die Bastion des Feindes nicht zerbrechen. Aber er kann das, wenn wir ihn dahin bringen. Er könnte das auch alleine, er macht es auch manchmal, aber er will uns da mit hineinnehmen. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eure Mitte Wunder tun. Ein anderer Gedanke. Wenn wir das hören oder auch lesen, dann kann vielleicht schnell der Eindruck entstehen, dass der Herr nur Wunder tun kann, wenn wir uns heiligen. Ja, heiligt euch und ich werde Wunder tun. Das steht aber gar nicht da. Das steht da nicht. Ja, Gott ist überhaupt nicht darauf angewiesen, was wir tun oder auch nicht tun. Ja, der Herr wird morgen Wunder tun. Das sagt er zu. Ich werde Wunder tun. Und er tut ja auch schon Wunder. Dass sie überhaupt da angekommen sind, war ein Wunder. Dass wir heute hier sind, ist ein Wunder, oder? Wie Gott uns durchgetragen hat. Ja, durch manche Not, durch Schwierigkeiten, Zweifel, was weiß ich. Ist das ein Wunder, dass wir heute hier sind? Ich denke schon, ne? Gott tut Wunder. Und er tut diese Wunder, ob wir dabei sind oder nicht. Das ist auch so ein Fakt, oder? Er tut Wunder, ob wir dabei sind oder nicht. Er handelt in seiner und aus seiner Souveränität heraus. Ne? Er kann das. Auch das ist heute noch so. Ne? Wir sind uns nur nicht dessen immer so bewusst und nehmen das vielleicht auch gar nicht wahr. Vielleicht auch, weil wir uns eben nicht geheiligt haben. Dann nehmen wir das gar nicht wahr. Es gibt schnell wachsende Gemeinden. Hier in Deutschland, in Europa, wo man es gar nicht denkt vielleicht, auf anderen Kontinenten sowieso, da kommen Menschen scharenweise zum Glauben. Ja, ganze Kirchen wachsen dort, obwohl sie von Verfolgung bedrängt sind. Wir hören das bloß in Nachrichten nicht, ne, weil die das nicht gern sagen. Selbst in islamischen Ländern kommen Menschen zum Glauben, manchmal völlig ohne Hilfe von irgendwelchen Menschen oder Missionaren, weil Gott ihnen und Jesus ihnen selber erscheint. Gott tut Wunder. Und der Herr wird Wunder tun, auch bei uns und unter uns. Glauben wir das? Erwarten wir das? Trauen wir ihm das zu? Oder sind wir so von der Aufklärung geprägt, sondern so ein ne, religiöser Verein oder Gemeinschaft des Glaubens? Der Herr wird Wunder tun, auch bei uns, unter uns, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, werden wir dann dabei sein? Werden wir dann dabei sein? Mal den hypothetischen Fall, ja, da in Israel am Ufer des Jordan und Josua sagt, wenn ihr die Lade seht, geht hinterher und so weiter. Ne? Der Herr sagt, ich werde ein Wunder tun. Und dann sagt so ein paar, oh, nee, das ist mir zu gefährlich oder das ist mir zu mühsam. Ich bleibe mal sitzen und die anderen ziehen los. Wer war dann dabei bei den Wundern? Die mitziehen, oder? Die sich darauf einlassen. War aber hypothetisch, haben wir jetzt keine, dass da welche zurückgeblieben wären, haben wir keine Berichte dazu. Werden wir Anteil daran haben? Das ist die Frage. Und das Wort sagt uns ja, wenn wir uns heiligen. Wenn wir uns heiligen. Spannendes Thema, oder? Ich setze mal voraus, dass wir das gern wollen. Ja, aber was bedeutet das, sich zu heiligen? Das bedeutet jedenfalls nicht, dass wir unser Verhalten jetzt so ein bisschen auf moralische Richtlinien ausrichten und so eine Sündenliste vermeiden oder irgend sowas. Ne? Das bedeutet es nicht, sondern sich heiligen heißt, die Nähe Gottes zu suchen und in ihr einzutauchen. Sich heiligen heißt, in die Gegenwart Gottes einzutauchen und in ihr beständig zu bleiben. Denn Gott ist heilig. Er ist die Quelle der Heiligkeit. Ne? Er ist heilig, bei ihm ist das Heil. Und wer bei ihm sein will, der muss geheiligt sein. Sonst kannst du nicht bei Gott bleiben. Ja, wir kennen das ja aus dem Alten Testament, dass ihm wieder gesagt wird, der Mensch kann den Anblick Gottes nicht ertragen, er muss vergehen, weil er eben nicht geheiligt ist. Wir haben durch Jesus die Voraussetzung, geheiligt sein zu können. Wir haben die Voraussetzung, geheiligt sein zu können. Die Israeliten damals, die konnten nur aus 2000 Ellen Entfernung der Lade folgen. Das steht also in dem Text drin. Ne? Kommt nicht näher als 2000 Ellen, hat Josua ihnen gesagt. Also dieser Abstand ist nötig, damit sie nicht sterben. Wir dürfen heute durch Jesus ganz bei und in Gott sein und Gott in uns. Das ist doch mal ein Ding, oder? Kein Abstand mehr. Sondern dass der Mensch spricht vom Vorhang, der zerrissen ist. Man könnte jetzt von dem Bericht her sagen, die 2000 Ellen sind geschrumpft auf nichts. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir können das sein durch Jesus. Ja, Jesus hat unsere Schuld, die uns von Gott getrennt hat, die uns unheilig macht, hat er auf sich genommen, ja, hat sie getragen. Ja, und das, die Schuld, die uns zum ewigen Tod eigentlich führen würde, hat er auf sich genommen, ja, und uns damit geheiligt. Und ich darf da hineinkommen, wenn ich das annehme. Geheiligt sein. Ja, durch Jesus haben wir immer wieder die Möglichkeit, auch in diese heilige Gegenwart Gottes zu kommen und zu sein. Wir wissen, es gibt auch manchmal so, wo du versagst, wo Schuld da ist und so. Dann kann ich dir zu Jesus gehen, Herr, nimm es mir ab. Ja, ich geb's dir, heilige mich neu. Und er macht das. Denn sein Tod gilt für alle Schuld, ja, die geschehen sind, die gerade geschehen und die geschehen werden, wenn wir sie ihm denn nur bringen. Ja, durch Jesus haben wir die Möglichkeit, in der heiligen Gegenwart Gottes zu sein, hineinzutreten, dort zu bleiben, aus Bedarf eben auch der Entscheidung, ja, das sein zu wollen. Ich will bei Gott sein. Ich will in dieser Heiligkeit bleiben, sich nicht ablenken zu lassen, sich nach anderen Dingen auszustrecken als denen, die wir in der Nähe Gottes haben können. Ja, denn in dieser Gefahr stehen wir genauso wie die Israeliten damals, ne? Wollten ja auch dann Dinge haben, die mit Gott nicht vereinbar waren. Aber sich heiligen heißt also, alles loszulassen, was uns von Gott wegzieht, was uns ablenkt, was uns mit anderen Dingen beschäftigen will. Ja, ganz auf Gott zu schauen, seine Nähe zu suchen und Jesus nachzufolgen, in ihm auch zu leben. Dann werden wir Anteil haben an diesen Wundern Gottes und werden sein Wirken unter uns erleben können. Ich hoffe, wir glauben das und erwarten das. Die Israeliten taten das. Ne? Wir legen dann zum Schluss des Abschnittes im Vers 7. Da haben sie, das sind die Priester, die Bundeslade, da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Ja, ein geheiligtes Volk zieht also los und erlebt die Wunder Gottes. Ja, wir kennen die ja dann. Ne? Die konnten dann durch den Jordan ziehen, weil sich das Wasser sich teilte, der Fall Jerichos und so weiter. Ja, die Landnahme und so. Sie erlebten die Wunder Gottes, weil sie sich darauf eingelassen haben. Solche, lasst uns geheiligte Gemeinde sein, damit auch wir die Wunder Gottes heute erleben. Damit wir die Wunder Gottes erleben, wenn wir sie denn erwarten. Wir handeln als Gemeinschaft bedeutet also auch, dass wir da gemeinsam die Nähe Gottes suchen, ja, miteinander auf dem Weg sind, einander helfen, unterstützen, miteinander auch beten, ja, und bei Krisen und Herausforderungen füreinander da sind. Ja, wir sind ja nicht alleine unterwegs. Heiligen heißt auch, sich unterstützen, erbauen, ja, auf Dinge hinweisen, sagen, komm wieder und ja, lass dich auf die Nähe Gottes ein. Ja, sei nicht getrennt vom Leben. Sei nicht getrennt von der Macht Gottes. Denn wir haben das Privileg, durch Jesus da dabei zu sein. Ist das nicht schön? Das ist schön, das wollen wir tun. Und da kommt es auch auf jeden an. Jeder ist gefragt. Wem das heute klar geworden ist, ne, ich brauche das neu vielleicht oder ich brauche es das erste Mal, ja, hineinzukommen in die Heiligkeit Gottes. Es ist möglich durch Jesus. Ja, dann lass den Augenblick nicht einfach verstreichen. Wir haben heute Abend mal, ja, dann trag das vor Gott, such dir jemanden, auch bete mit ihm, auch nach dem Gottesdienst, wir werden noch zur Verfügung stehen. Auch, ne, bekennt da auch einander, wo wir vielleicht ein Stück falschen Weg gegangen sind. Denn unser Ziel soll doch sein, anzukommen an dem, für das wir berufen sind, nämlich der Ewigkeit Gottes und Gottes Wunder zu erleben auf dem Weg dahin, denn sonst können wir nicht überleben. Amen.